Du hast übernatürliche Kräfte, übernatürliche Fähigkeiten, übernatürliche Möglichkeiten. In dir steckt etwas drin. Wir Menschen sind diejenigen, die über sich selbst hinauswachsen können. Wir können von der Erde in den Himmel steigen. Und wenn wir an Christus glauben, wir sind versetzt an himmlische Örter. Das ist eine ganz große Erfahrung, ein großes Erlebnis. Als Sünder wird man heiliger. Das ist also bei Gott möglich. Also das sind diese ungeahnte, übernatürliche Möglichkeiten, Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Ich kann also aus der Hölle in den Himmel steigen. Und wenn ich nur Jesus akzeptiere, ihn annehme, ein paar Bedingungen Gottes erfülle. So, das nur vorweg. Ich möchte ganz kurz einladen für morgen. Morgen werden wir über Singen uns Gedanken machen, was das Singen ist. Gottes Kinder sind immer singende Kinder, siegende Kinder. Weißt du, die singen. Weißt du, was, wenn ein Verbrecher oder Kriminelle singen, was das ist? Die verraten was. Wir verraten die Herrlichkeit und die Güte Gottes. Wir sagen weiter, wie lieb der Heiland ist, wie er uns liebt. Und wir singen, wenn wir losgehen, wir proklamieren schon. Singen ist etwas Gewaltiges, proklamieren. Und wenn wir nach Hause kommen, wir triumphieren. Also zuerst proklamieren und dann triumphieren. Morgen, also in diese Richtung um 10 Uhr. Dann am Mittwoch um 16 Uhr werden wir das Thema Leiden behandeln. Leiden auf der richtigen Art. Viele Menschen leiden und die machen alles verkehrt. Und die verschlimmern die Situation. Wie leidet man auf der richtigen Art? Wie nimmt man Leiden auf? Wie greift man das an? Wie packt man das an? Wie setzt man das um? Und wie schüttelt man das ab? Und wie wird man damit fertig? Mit all diesen Dingen? Oder wie trägt man sein Leid? So, da gibt es einige Rezepte in der Bibel und die möchte ich euch verraten. Nächsten Freitag, so Gott will und wir leben. Deine Worte bestimmen dein Leben. Deine Worte. Wir haben schon die ganze Zeit in dieser Richtung gesprochen, Gedanken gehabt, aber das ist sowas Vielschichtiges, Vielseitiges und ich werde damit nicht fertig. Meine Worte, was ich sage, da hängt davon Leben und Tod ab. Fluch und Segen. Dann möchte ich hinweisen, am Dienstag, den 4. Juni, ist ein Glaubensseminar hier mit Josef Hetschkock. Das Thema wird sein, höre die Stimme Gottes. Wir brauchen gute Ohren. Wir brauchen gute Ohren. Nicht nur, dass Gott gute Ohren hat beim Singen. Er weiß ganz genau, wenn einer falsch singt und nicht mit dem Herzen singt. Gott hört es raus, ob du mit dem Herzen singst oder nicht. Und deshalb, wir sollten nicht nur mit den Ohren hören, sondern mit dem Herzen hören. Wie hört man Gottes Stimme mit dem Herzen? Mit den inneren Ohren. Also Josef Hetschkock ist uns kein Unbekannter, hat ein sehr bewegtes Leben, ist durch viele Tiefen gegangen. Und weil jemand in der Tiefe war, kann uns auch helfen, wie man aus der Tiefe wieder rauskommt. Wenn er das gepackt hat, wenn er das geschafft hat, aus einer frommen Familie, der Vater war Pastor und hat so viel Beleidigungen, Kränkungen erlebt, war so frustriert von Gott und den Christen, ganz besonders Christen. Christen sollten Menschen zu Jesus bringen, aber viele Christen stoßen die Leute weg von Jesus durch ihr Fehlverhalten, Pharisäertum, selbstgerechtes Verhalten und Scheinheiligkeit und was auch alles ist. So, und das alles hat er erlebt und er ist durch diese Tiefen gegangen und hat eines gelernt, sich allein auf Gott zu verlassen und nicht auf die Leute zu schauen. Wir schauen viel zu viel auf die Menschen. Lass uns aufhören, auf Menschen zu schauen und mehr auf Gott zu achten. So, das wird das Thema sein. Dann kündige ich jetzt schon diese Berliner Heilungstage mit Billy Smith. Billy Smith wird hier sein vom 19. bis zum 23. Juni, von 19 Uhr jeweils. Und ihr wisst ja, seine Gottesdienste gehen bis 10 Uhr. Also, und 9:45 fängt er an, einen Altarruf zu machen. Wer möchte sein Leben Jesus übergeben? Und er dient, er ist zurzeit in Heilbronn und ich lese und kriege mit, also er dient mit Freude und hat Erfolg und Gott berührt Leute. Manchen Abend bekehren sich 3 Leute, einen Abend haben sich 6 Leute bekehrt und einen Abend mal 14 Leute. Leute treffen eine Entscheidung zu Jesus. Zeichen und Wunder oder Heilungen ist nur der Köder. Damit fängt man, also Leute kommen, weil sie krank sind, weil sie Hilfe brauchen, kommen sie und hören, aber das Wort Gottes ist, was endgültig verändert. Wie empfange ich oder wie werde ich mit meinem Leid fertig, werde ich auch in dieses Thema sprechen. Nimm die Zettel mit. Am Sonntag wird er auch um 10 Uhr hier sprechen, nicht nur 19 Uhr abends. So, was kannst du? Zuerst mal diese natürlichen Fähigkeiten. Ich bin immer begeistert von Paralympics. Leute ohne Beine, ohne irgendwelche Körperteile, also behindert, dass sie doch so Spitzenleistungen bringen. Weißt du, denn das hängt nicht vom Körper allein. Der Geist ist ausschlaggebend. Das Innere eines Menschen ist ausschlaggebend. Ich gebe mich nicht auf. Das ist schon eine große innere Fähigkeit. Ich gebe mich nicht auf. Und wir geben uns viel zu schnell auf. Der Teufel sagt, es hat keinen Wert. Lass es fahren, lass es dahin gehen. Also, gestern haben wir das Thema gehabt, willst du wissen, was Gott über dich denkt? Ich möchte schon wissen, was Gott über mich denkt und was er über mich sagt und was er für Meinung von mir hat. Wir haben ja von Jesus gehabt, das ist mein geliebter Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Also das ist auch eine Gnade, dass wir herauskriegen, was denkt Gott über mich. Die Stimme Gottes hören ist eine übernatürliche Fähigkeit. Dass du Ahnung hast von zukünftigen Dingen, prophetische Dingen, Dinge, die passieren oder geschehen werden, das sind also übernatürliche Fähigkeiten. Also nicht hellsehen und wahrsagen oder sonst was. Nein, das ist alles vom Teufel, aber von Gott aus. Du siehst die Dinge und siehst die Herrlichkeit Gottes und siehst, was Gott vorhat, was Gott noch mit mir macht. Es ist leicht für die anderen zu gucken. Du siehst den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst nicht so schnell. Also wir sehen immer gerne für die anderen. Heute möchte ich eigentlich auf den Blick auf dich lenken. Schau auf dich, was in deinem Herzen los ist, was in deinem Leben los ist, was du für Möglichkeiten hast. Nicht, was die anderen können. Der sollte das machen und der sollte das machen. Wir möchten gerne die Arbeit verteilen an andere. Aber was kannst du? Was kannst du? Was kann ich? Was denkt Gott über mich? So, Gott denkt immer groß über jeden von uns. Er hat große Pläne, großartige Pläne. Also wenn du wüsstest, was Gott für dich geplant hat, er hat nicht nur geplant, dass du Männlein, Weiblein bist. Nein, Gott hat für dich viel Größeres vorgesehen, dass du einmal mit Christus regierst, dass du ein König bist und Priester Gottes und noch mehr. Interessant ist, was Gott über einen Schwächling denkt. Weißt du, Gott denkt über schwache Leute große Dinge. Über den Schwächling Gideon, damit möchte ich anfangen, im Richterbuch ist seine Geschichte. Weißt du, er hat Angst. Und wir alle haben irgendwo Angst vor den Widersachen, vor dem, was da kommen wird, von dem, was passiert in der Welt, so eine Weltgeschichte. Weltgeschichte betrifft uns genauso wie alle anderen Menschen auch. Wie geht's mit uns weiter? Und Gideon hat Angst. Und plötzlich kommt der Engel des Herrn und sagt, guten Morgen. Gideon, du streitbarer Held. Gott sieht in diesem Feigling einen Helden. Was sieht Gott in dir, wenn er dich anschaut? Was sieht er in dir? Und so Petrus, du Fels. Weißt du, das war ein Waschlappen, der Bruder. Tut mir leid, Gott vergebe mir. Aber weißt du, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, so ging sein Leben. Petrus immer, Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann ist er der Erste, der wegläuft. Und so weiter. Und der Herr sagt, gerade diesem Weichling, diesem ängstlichen Menschen, auf dir, Petrus, dem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Glauben, dieses Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, der Heilige Geist spricht immer prophetisch. Er gibt uns die Ziele vor, was Gott im Endziel mit dir und mit mir vorgehabt hat und geplant hat. Zeigt uns unsere Möglichkeiten, wenn wir dabei bleiben, wenn wir das tun, was er in seinem Wort gesagt hat. Wenn wir hören, wenn wir gehorsam sind. Und gehorsam meine ich, dass wir immer das tun, was Gott sagt. Nicht, was die Leute sagen, sondern was Gott sagt. Bleibt in mir und ich in euch und so weiter, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Also Gott hat dich vorgesehen als einen fruchtbaren Feigenbaum, Weinstock oder was es auch immer ist. Bei uns hier in Deutschland wäre es Apfelbaum. Ein fruchtbarer Apfelbaum, dass die Äste sich beugen und biegen. So viel Frucht sollst du tragen. Wenn du auf die Worte Gottes hörst, dann baust du dein Haus auf Sicherheit. Also in dir steckt einiges drin. Setz frei. Diese übernatürlichen, ungeahnten, unbewussten Fähigkeiten, wenn du dich auf das Wort Gottes verlässt, du kannst ganz stark sein, du kannst sogar Lasten tragen. In der Bibel heißt es, und ich will dich zu einer Säule in meinem Hause machen. Also das ist schon eine wunderbare Verheißung für jemanden. Gott will dich zu einer tragenden Säule machen, nicht nur irgendwo einen kleinen Ziegelstein, ein Stein irgendwo in der Mauer. Nein, Gott will dich zu einer Säule tragen, dass du Verantwortung übernimmst, diese übernatürlichen Fähigkeiten, dass du plötzlich so oft aufstehen kannst und sagst, nein, so nicht, dass du widersprechen kannst. Das ist Autorität, die Gott gibt. Fähigkeiten muss man natürlich gebrauchen. Offene Türen muss man durchgehen. Was nützt es, du weißt, die Fähigkeiten habe ich. Ich bin dazu berufen. Und du spürst durch diese Ahnung und dieses Wissen, was Gott über mich denkt und was die Meinung Gottes ist. Du weißt von Sandkasten ab. Selbst wo du noch kein Christ gewesen bist, hast du diese Ahnung. Denn Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Wir wissen und wir spüren, das ist meine Berufung. Und das sind auch deine Fähigkeiten. Deine Aufgaben, das sind auch deine Begabungen und deine Fähigkeiten, da wo du drin steckst. Also Gott will aus dir was machen. Die offene Tür musst du durchgehen. Die kannst du nicht angucken und sagen, wunderbar, der Herr hat mir eine offene Tür gegeben. Nein, Paulus hat die offene Tür gesehen und ist nach Korinth gegangen. Die Stadt erobert für Gott. Und er sagt, ich will niemand anders kennen und niemand anders predigen als Christus den Gekreuzigten. Also wir müssen immer suchen, ich und Christus, Christus und ich. Wenn wir das erschaffen, diese beiden Pole zusammenzubringen, dann sind wir unschlagbar. Entdecke und erkenne diese unmöglichen und übernatürlichen Fähigkeiten. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Überleg einmal, du bist unschlagbar, unüberwindbar, wenn du Christus in dir hast. Dein Leben soll etwas auslösen. Dazu bist du da. Du hast nur ein Leben und deshalb versuch gut zu leben. Wir sind Christi oder Gottes Haushalter hier in dieser Welt. Wir haben Verantwortung für unsere Umgebung. Das ist unsere Aufgabe. Deine Aufgabe ist nicht in Südafrika irgendwo oder Südamerika oder irgendwo in China. Deine Aufgabe ist vor der Haustür. Das sind unsere Aufgaben. Hier, das sind unsere Möglichkeiten. Unsere Möglichkeiten, diese natürlichen wie übernatürlichen, sind immer da, wo wir sind. Der Herr hat die Jünger berufen. Die haben gefischt. Und er kam zu ihnen und sagte, du, hör mal, Petrus, du sollst nicht nur Fische fangen, du sollst auch Menschenfischer werden. Deine natürliche Aufgabe soll auch deine übernatürliche Aufgabe zuerst mal werden. Natürlich, du wirst nicht nur Fische und Menschen fangen. Nein, du wirst vielleicht auch ganz andere Sachen noch einfangen. Aber du solltest zuerst mal in dem treu sein, wo Gott dich hingestellt hat. Die waren treu, bei ihrem Vater haben sie gearbeitet, Netze geflickt und so weiter. Und dann kommt Jesus und sagt, ich will euch zu Menschenfischer machen. Zu deinem Glauben, zu deinen Gedanken, zu deiner Religion brauchst du was Sichtbares zuerst einmal, was Greifbares, was Fassbares. Menschenfischer wird man nur, wenn man normaler Fischfänger war, wenn man angeln gegangen ist, wenn man Fische gefangen hat. Aus dem Natürlichen kommt das Übernatürliche. Also, du glaubst natürlich, du liest die Bibel und sagst, ja, ist schön, wunderbar, was da drin geschrieben steht. Und dann plötzlich kommt das Übernatürliche. So spricht der Herr. Zuerst einmal musst du lernen, ganz natürlich zu arbeiten. Und ich werde morgen auch über das Singen, du musst nur deinen Mund aufmachen zum Singen. Jeder Vogel kann zwitschern, so kann jeder Mensch singen. Die meisten haben nicht angefangen. Und es gibt viele Kinder, die haben noch nie ihren Vater oder Mutter singen gehört. Die wissen nicht, was für eine Singstimme die haben. Die hören nur Werbefunk und nur Radio und Spots, aber die haben noch nie richtiges Singen gehört. Und ich bin froh eigentlich, dass wir hier in der Gemeinde sind. Wir singen und singen befreit. Das ist auch schon eine Möglichkeit, Gott zu dienen und seine Fähigkeiten zu entdecken. Menschen, die singen, die sind nicht verklemmt. Und wir singen viel. Also ein Lied, zwei Lieder, drei Lieder. Und ich denke, das ist die beste Möglichkeit, den Teufel wegzusingen. Ja, nicht nur wegzubeten, wegzusingen. Mit Gesang, da geht er. Wenn du anfängst zu singen und du singst ein Lied mit 12 Strophen, dann vergeht das die Freude zu warten. Der hat keine Geduld. So, zu deinem Glauben, zu deinen Gedanken brauchst du etwas, was du fassen kannst, was du begreifen kannst. Zeichen und Wunder. Und die kommen. Zu dem Natürlichen kommen übernatürlich, automatisch. Wenn du anfängst zu dienen, indem sie hingingen, wurden sie geheilt, heißt es einmal von einem Kranken. Wenn du anfängst, etwas zu tun, kommt was anderes dazu. Deshalb erwecke die Gabe, die dir gegeben worden ist. Zu deinem Glauben brauchst du Bestätigung, dass es echt ist, dass es wahr ist, dass es funktioniert. Ach Mensch, das Eis hält mich. Und ich kann über das Wasser gehen. In Johannes Kapitel 4, Vers 48 sagt Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wenn ihr Zeichen und Wunder nicht seht, und deshalb haben wir so viele Ungläubige, erstmal die Leute hören keine Predigt, denn der Glaube kommt aus der Predigt, und dann das nächste, die nächste Stufe ist, wenn ihr Zeichen und Wunder nicht seht, glaubt ihr nicht. Deshalb, wir Menschen müssen irgendwo sehen, mein Glaube lohnt sich. Mein Gottvertrauen lohnt sich. Mein Gebet lohnt sich. Ich bete nicht nur in das Leere. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Deshalb, lebt nicht nur für das Natürliche. Es ist schön, dass du für das Natürliche lebst und betest und sagst, ich bete, ob ich was erlebe oder nicht erlebe. Also ich tue das nicht. Ich bete schon und ich erlebe mal nichts. Aber dann, ich erwarte, dass ich was erlebe. Das, was kommt, dass Gott die Gebete beantwortet. Und Gott ist ein Hörer der Gebete. Also sei offen für Zeichen und Wunder, dass du ein Signal von oben bekommst. Einfach ein Wort vom Herrn. Ich habe dein Gebet erhört, auch wenn es etwas länger dauert. Und manches dauert etwas länger. Du brauchst 7 Wochen, bis ein Bruch verheilt, bis das kommt und bis jenes kommt. Du musst 4 Wochen arbeiten, bis du dein Gehalt kriegst am Ende des Monats. Ja? Also wir müssen etwas tun, unser Teil beitragen und erst wenn wir getan haben, dann können wir was erwarten. Deswegen, wenn du Christ wirst, sei offen für Zeichen und Wunder. Was bekomme ich Übernatürliches? Und du lernst Stück für Stück das Übernatürliche in deinem Leben. Zeichen und Wunder. Zu einem kommt das andere. Und du wächst in der Erkenntnis Gottes. Und die Erkenntnis Gottes ist nicht nur Verstehen, aha, sondern die Erkenntnis Gottes ist, dass du etwas Greifbares, Festbares in deinem Geist hast, in deiner Seele hast. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Leute, schwätzt und redet und macht, was ihr wollt. Ich weiß, ich bin erlöst und ich bleibe erlöst. Gott hat mich bis hierher geführt und er wird mich auch weiterführen. Er hat mich bisher gesegnet und er wird mich auch weiter segnen. Also nicht dann irgendwie, wenn ich negative Gefühle habe. Wir dürfen nicht immer nach unseren Gefühlen gehen. Wir sollen Zeichen und Wunder sehen. Die sind aus der anderen Welt. Die kommen von drüben. So, wenn du nichts siehst und wenn du nichts erfährst und nichts mitbekommst für deine Seele, deshalb ist es so wichtig, deine Seele und dein Geist müssen das Zeugnis des Heiligen Geistes bekommen, dass es so ist. Diese Gewissheit, diese Heilsgewissheit. Wenn du nicht immer neue Zeichen und nicht immer neue Wunder siehst, glaubst du nicht, sagt eine andere Übersetzung. Immer wieder was Neues. Es reicht nicht, ja, vor 20 Jahren bin ich Christ geworden. Aber was ist heute? Nach 20 Jahren. Du brauchst ständig, permanent. Permanent immer wieder was Neues, dass Gott dir was Neues aufschließt in deinem Leben, dass du ein neues Erlebnis hast, eine neue Begegnung mit Gott. Du musst immer morgens mit Gott sprechen, denn es könnte sein, dass nachmittags jemand kommt und sagt, Gott gibt es nicht. Dann kannst du sagen, hör mal, was willst denn du? Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Verstehst? Ja. Dass wir Argumente haben. Wir müssen Zeichen haben. Ich habe mit Gott geredet und ich habe Frieden bekommen, ich habe so viel Freude bekommen. Das sind die Zeichen und Wunder. Friede und Freude. Menschen glauben erst, wenn sie was sehen und etwas Großartiges ist, wenn die Menschen, die anderen, Veränderungen bei mir sehen. Aber ich sehe zuerst selber die Veränderung. Du, mit mir ist was passiert. Ich kann meine Hand strecken. Zu mir ist vor Jahren jemand gekommen, einer von der Anthroposophenschule, und war ganz erstaunt und sagt, Pastor, mach du das, mit mir ist ein Wunder passiert. Und sage, wie bitte, was für eins? Ich kann beim Beten meine Hände hochheben. Das konnte ich schon immer. Aber weißt du, aber manche glauben, das ist ein Wunder. Und es ist ein Wunder für ihn, der so verklemmt gewesen ist, Oberstudienrat und so weiter. Und dann, ich kann beim Beten die Hände hochheben. Er ist so begeistert und wenn gebetet wurde, waren seine Hände gleich oben. Er war so begeistert, ich kann beim Beten meine Hände hochheben. Eine Veränderung, was er wahrscheinlich vorher nicht konnte. Und du siehst es auch bei dir, wenn Christus in dein Leben kommt, der Heilige Geist in deinem Leben kommt, dann kannst du etwas tun, was du vorher nicht konntest. Du konntest vorher nicht vergeben. Das ist auch eine Fähigkeit, die Gott einem geben muss. Eine übernatürliche Fähigkeit. Ja, ich vergebe dir. Nein, richtig von Herzen zu vergeben, das ist ein Kunststück. Das kann man nicht im Fleisch, das kann nicht der irdische Mensch. Das kann nur der Heilige Geist einem die Gnade schenken, dass du wirklich vergibst. Das ist diese übernatürliche Fähigkeit. Aber ich muss zuerst mal im Natürlichen anfangen. Ich muss sagen, ich vergebe Schwester dir. Komm, und schon wieder passiert was. Und ich vergebe dir wieder. Wie oft muss ich meinem Bruder, meiner Schwester vergeben? Fast 500 Mal am Tag. Furchtbar. Aber nachdem ich das gelernt habe, kriege ich die Gnade der Vergebung. Das ist ein Zustand der Vergebung. Und dann kannst du vergeben und vergessen. Das ist mehr als nur vergeben. Und dieses Vergessen nachher, das ist diese übernatürliche Fähigkeit. Ich kann vergessen, kann drüber hinweggehen, kann sehen und schauen die Person an, als wenn es noch nie was passiert gewesen wäre, als wenn die noch nie gesündigt hätte und mich noch nie beleidigt hätte, mich noch nie gekränkt hätte, mir noch nie was Böses getan hätte. Das ist alles vorbei. Ich bin über den Berg. Das ist diese übernatürliche Fähigkeit der Vergebung. Oder wie wir in den nächsten Gottesdiensten hören werden, Leid tragen. Das, weil normalerweise, ja gut, ich kann Morphium nehmen, ich kann Medikamente nehmen, ich kann ein paar Pillen schlucken, kann alles verdrängen, kann meditieren, kann auch verdrängen einiges. Man kann unheimlich viel tun durch Meditation und Medikamente. Aber Leid zu tragen, Leid aufzunehmen und zu leiden, so wie dieser arme Hiob. Da brennt das Haus ab, da wird bestohlen und da, ja, da geht runter und drüber. Und dann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Das ist eine übernatürliche Fähigkeit. Das ist nicht, Entschuldigung, auf unserem Mist gewachsen. Wir können nicht so sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Da musst du mehr Gnade bekommen. Das ist das Übernatürliche. Du bekommst Gnade aus dem Natürlichen für das Übernatürliche, dass du tragen kannst, ganz Leid, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, was mich erwartet, Halleluja, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das ist für mich bereitet. Und der Jubel mittendrin in der Traurigkeit fängst an zu singen und zu jubilieren und zu jauchzen. Das sind diese übernatürliche Fähigkeiten. In dir steckt mehr, als was man so sieht und was man so kennt. Du müsstest nur mal ein bisschen so die Zwiebelschalen wegnehmen von dir, von deiner Hülle. Mal die Klamotten raus und dann die Haut weg und dann die Muskeln weg und die Nerven weg. Und dann, so, wenn du ans Herz kommst, nachher an das Eingemachte, an das Innere, dann wirst du merken, du, da steckt noch viel mehr in mir drin, was ich noch kann. Und manchmal, wenn ich so Menschen leiden sehe, dann frage ich manchmal, was mutet Gott ihm zu oder ihr? Und da sieht man, was ein Mensch tragen kann, zu was er fähig ist. Zu was er fähig ist. So in uns stecken ungeahnte Kräfte. Und die merken wir erst, wenn uns ans Eingemachte geht. Ein Mensch, dem man ans Leben geht, also jetzt stell dir mal vor, ich stehe vor dir, aber im Ernst, und mit der Pistole und bedrohe dich, du entwickelst 7-mal so viel Kraft als sonst. Du hast übernatürliche Kräfte, du entwickelst Widerstandskraft, du wirst mutig, da werden Hormone freigesetzt in dir, du stehst auf und pingelst nicht in die Hosen. Nein, du stehst auf und kämpfst und verteidigst dich und nimmst alles. Verstehst? Das ist nämlich das Geheimnis in uns. Wenn es um Leben und Tod geht, dann stehen wir auf. Und deshalb werden viele gesund, wenn vielleicht das Haus abbrennt und sie mittendrin sind und raus müssen. Dann die ein bisschen im Rollstuhl waren und gehbehindert waren, die laufen dir entgegen. In uns stecken Kräfte drin, Lebenskräfte. Aber weißt du, wir haben uns so gemütlich gemacht. Ach, weißt du, ich werde bedient, wir haben Krankenschwester, wir haben Pflegepersonal, wir haben Pastor, wir haben Bruder und Schwester, die gucken alle nach mir. Wir haben Mann oder Frau, die sorgen für mich. Verstehst du, wenn du allein auf dich gestellt bist und niemand mehr hast, du entwickelst ungeahnte Kräfte. Du entwickelst ungeahnte Kräfte. Viele Leute denken, ich muss immer jemand haben. Nein. Wenn du gelernt hast, auf dich selbst zu verlassen und auf Gott zu verlassen, dann entwickelst du ungeahnte Kräfte. Glaub mir das. Probier mal aus. So. Ich will nur sagen, in dir schlummern ungeahnte Kräfte. Und Kräfte, du kannst plötzlich andere Leute tragen. Stell dir mal vor, du bist irgendwo in Not und du siehst einen großen Unfall und du siehst, da stirbt jemand. Du kannst doch, ich habe jemanden gesehen, weil ein schwaches Männlein trägt einen Mann, holt aus dem Graben raus, richtet ihn auf und nimmt und bringt ihn in seinen Wagen. Und ich habe gedacht, wie hast du das geschafft? Dann sagt er, das weiß ich selber nicht mal, wie ich es geschafft habe. Weißt du, wenn es drauf ankommt, wenn ein Mensch in Not in Situation ist, dann kann der plötzlich beten. Dann musst du nicht sagen, lass mich zuerst mal eine Gebetsschule besuchen oder wie betet man richtig. Wenn du in Not bist, du weißt, wie man betet, das muss dir niemand sagen. Dann schreist du zu dem Herrn. Also das ist auch eine unbewusste, ungekannte Fähigkeit. Du kannst beten. Ja, ich kann nicht beten, ich habe noch nie gebetet. Lass mal Not kommen in deinem Leben, dann wirst du sehen, wie du schreist. Da wirst du sehen, wie du Gott um Hilfe rufst und wie Gott dir antwortet. Da werden Wunder und Zeichen geschehen. Plötzlich reagiert der Himmel. Als der Elende rief, heißt es einmal beim Propheten, habe ich ihn erhört. So, wenn ein Mensch geboren wird, er kommt vollkommen auf diese Welt. Da vor ein paar Tagen ist mein Enkel geboren und so süßes Bild geschickt. Also wie dieser Bennett Elia von meinem David, unserem David. Und so weiter. Aber da ist alles vollkommen, alle Fingerchen da, alle Zähnchen da und so weiter. Da ist alles vollkommen. Aber der kann noch nicht lesen, der kann noch nicht schreiben, der kann noch gar nicht arbeiten, gar nichts. Der ist hilflos. Aber er hat alles in sich. Und so ist, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, der hat alles in sich, ob du es glaubst oder nicht. Mit der Wiedergeburt kommt das Göttliche, das Geistliche, alles in dir. Aber du machst es nicht. Du kannst jetzt in die Baumschule gehen, du kannst, und wenn du nicht weiter studierst und nicht weitermachst, du wirst diese Fähigkeiten nie entwickeln. Und ich denke, guck mal, das ist so ein Sportler, wenn ich da höre, der springt 4,50 Meter. Ich bin froh, wenn ich Meter hochkomme. Aber der springt 4,50 Meter oder noch mehr. Oder was er für Leistungen einer bringt. Aber er hat trainiert und trainiert und trainiert und seine Fähigkeit entwickelt. In uns stecken Fähigkeiten, die unterentwickelt sind. Wir gebrauchen nicht einmal 10% von dem, was der liebe Gott uns auf dem Weg mitgegeben hat. Nicht einmal den Zehnten gebrauchen wir. Du solltest wenigstens den Zehnten von deinem Leben gebrauchen. Das Zehnte am Wissen, das Zehnte am Glauben, das Zehnte das und so weiter. Und Gott will, dass du dieses alles produzierst. Der Mensch kommt hierher auf diese Welt und jetzt muss er alles lernen. Entwickle die Gabe, die Gott in dir hineingelegt hat. Bei der Einsegnung, bei der Taufe oder wo auch immer. Du bringst alle Veranlagungen mit, du bringst sogar deine ganze Persönlichkeit mit. Und ich weiß von meinen Kindern, in den ersten 5 Minuten, wie sie sich verhalten haben, bis heute ist ihre Persönlichkeit geblieben. Wenn sie geplärrt haben und geschrien haben, ist das den Rest des Lebens auch so. Immer draufgängerisch, immer ich will. Und wenn die anderen so gepiepst haben und gezwitschert haben und so weiter, die sind ruhig und auch, die musst du immer anschieben. Die ersten 5 Minuten deines Lebens zeigen schon, was für ein Mensch du bist, was für einen Charakter du hast. Schade, dass man das nicht alles aufgeschrieben hat und die Mutter das nicht mehr alles weiß, wie das alles so gewesen ist. Wie warst du? Ging alles so schnell und man war so aufgeregt. Du bringst alle Vorteile und alle Nachteile mit auf diese Welt, also diese Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Wie in einem Samenkorn. In einem Samenkorn, in einer Kastanie ist nicht nur die Kastanie drin, sondern da ist ein ganzer Kastanienwald, ein ganzer Kastaniendschungel. Da steckt alles drin, nicht nur eine Kastanie, aber in dieser einer Kastanie steckt etwas drin. Holz und Blätter und Blüten. Was steckt alles in dir? Überleg einmal, was alles ist in dir. Du brauchst Wunder und Zeichen, dass du siehst, das ist, was Gott mir gegeben hat. Ein Mensch, der hier in dieser Welt aufwacht, im Glauben, wird ein Kind Gottes, der wird eingebürgert in den Himmel. Und das heißt was? Du bist Bürger im Reich Gottes. Du bist kein Fremdling mehr, kein Flüchtling mehr, kein Ausländer mehr. Du bist hier auf dieser Welt noch Ausländer, aber deine Heimatrecht ist im Himmel. Dort ist deine Heimat. Jesus kam als das Lamm Gottes auf diese Welt. Heute ist euch der Heiland geboren. Da kam zu der Zeit, als die Lämmer geboren wurden, am 25. Dezember in Bethlehem. Da wurde im Lamm, also Schafstall, in die Krippe gelegt. Sein Leben war wie das Leben eines Lammes. Und er wurde geschlachtet, als der Priester an Ostern, also Tag der Versöhnung, als er das Opferlamm schlachtete, in dem Augenblick wurde auch Jesus am Kreuz geschlachtet. Es ist vollbracht. Also er ist das Lamm Gottes. Und wir lesen auch in der Offenbarung, das Lamm, das geschlachtet wurde, das würdig ist. Also Jesus kam für den einen Zweck, für die eine Aufgabe in seinem Leben, das Lamm Gottes zu sein, das Opfer für die Menschheit. Also was bist du auf diese Welt gekommen? Als Mann, Frau, das ist zu wenig. Arbeiter, was ist deine Berufung? Denk drüber nach. Solange du deine Berufung nicht kennst oder noch nicht kennst und nicht erahnst, eigentlich solltest du in deinem Leben erahnen, spüren, das bin ich. Wenn du die Bibel liest, wenn du auf deinen Knien liegst, das bin ich. Du solltest wissen, was kann ich nicht. So mal abchecken, deine Grenzen. Paulus sagt, wir laufen in Schranken, wir verzetteln uns nicht. Das große Problem bei vielen Menschen die haben zu viele Ziele. Und weil sie zu viele Ziele haben, erreichen sie überhaupt nichts. Du solltest ein Ziel haben. Was ist das Ziel meines Lebens? Welche Fähigkeiten hast du in dir? Und dann musst du abklären, das kann ich gar nicht gut. Das kann ich vielleicht ein bisschen besser. So, versuch mal eine Liste für dein Leben mal aufzustellen und finde heraus, was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Geistlich und natürlich. Finde heraus. Klär dich ab. Und es ist wichtiger, einmal sich hinzusetzen und nachzudenken, als ein ganzes Leben lang darauf zu arbeiten und da probieren und da probieren und da ein bisschen experimentieren. Hör auf, damit zu experimentieren. Finde heraus, was ist der Sinn deines Lebens? Also kleiner Junge war, da kommt jemand zu uns, und also ein Arzt, ein Mediziner, ich weiß nicht, was der war, ich hab den Mann noch nie wieder gesehen, aber der kam zu uns nach Hause. Mein Vater hat eine Bibel gehabt, er hat die Bibel bei uns zu Hause abgekauft, aber damit er einen Grund hat, damals unter Stalin und so weiter, also Grund hat, dass er kommen kann, hat er uns Kinder untersucht. Wenn jemand was fragt, warum er da war, nicht um die Bibel zu kaufen, sondern um einfach Untersuchung. Er hat die Kinder untersucht, dann mussten wir alle uns hinstellen, Mund aufmachen, dann hat er einfach einen Löffelstiel genommen und in den Mund reingeguckt. Und dann kommt er zu mir, und das weiß ich noch wie heute, ich musste also damals 7, 8 Jahre alt gewesen sein, ich mache meinen Mund auf, und dann sagt er, dieser Junge ist zum Reden berufen. Verstehst du? Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann, das hat mich begeistert, dieses Sprechen, Reden und so weiter. Und Predigen ist nichts anderes als nur Reden, verstehst du jetzt? Also dieser Junge ist zum Reden berufen. Ich weiß nicht, was der den anderen Geschwistern gesagt hat, aber auf jeden Fall, das hat mich getroffen. Ich bin zum Reden, ich bin nicht zum Arbeiten berufen, aber zum Reden berufen. Einfach zum Reden. Und das hat mich begeistert. Und dann sah ich, als ich als Christ wurde, dann sah ich den Billy Graham in der Bibel, die auseinanderbiegt und er steht und predigt. Ich habe gesagt, lieber Heiland, als dein Diener möchte ich auch mal so predigen, dass die Bibel so auseinanderquillt und einfach sagen, so spricht der Herr oder es steht geschrieben. Was hat dich begeistert als Kind, Jugendlicher, Teenager? Was hat dich begeistert, als du groß geworden bist, so im Laufe deines Lebens? Überleg einmal, denk drüber nach. Es ist wichtig, über dein Leben mal nachzudenken, als einfach so ins Blaue hineinzuleben. Deine Fähigkeiten. Und vielleicht findest du deine Fähigkeit erst am Sterbebett. Manche entdecken das erst am Sterbebett. Und es ist natürlich viel zu spät. Du hättest viel mehr tun können, wenn du das früher gewusst hättest. Was ist dir in der Wiege hineingelegt worden? Nicht von Vater und Mutter, sondern vom Herrn selber. Welche Gaben hat Gott dir zugedacht? Welche Aufgaben? Wir werden alle mit einer göttlichen Berufung geboren. Und manche entdecken es und manche entdecken es nicht. Und die Menschen, die es nicht entdecken, die sind eigentlich für die Menschheit verloren. Und eigentlich für Gott auch verloren. In aller Liebe. Nicht nur, dass sie in der Sünde leben, in Rebellion gegen Gott, sondern sie sind verloren. Gott hat einen Auftrag gegeben, aber das ist irgendwo verbraten. Vernascht und verzehrt und für andere Dinge missbraucht worden. Manche sterben, ohne ihr richtig gelebt zu haben, ausgelebt zu haben, ihre Berufung ausgelebt zu haben. Nicht einmal im Hobby, in der Freizeit. Ohne hier Ahnung gehabt zu haben, was war der Zweck meines Lebens. Finde heraus, was ist der Zweck deines Lebens. Und dann kannst du weitergehen. Lieber Gott, zu diesem Natürlichen will ich das Übernatürliche auch noch dazu haben. Manchmal denken wir, das wäre schön, wenn ich das hätte, was der hat. Du musst niemand bestehlen, du musst niemand beneiden, du musst auf niemand eifersüchtig sein. Gott hat dir eine spezielle Aufgabe gegeben. Und deshalb, du musst nicht in das Amt greifen, in das Amt greifen, in jenes Amt greifen. Du bist du mit einer Sonderausgabe, Sonderausstattung. Und wenn du den Zweck deines Lebens entdeckt hast und dann diesen Zweck erfüllst, dann wohl dir. Viele Menschen haben ein schweres Leben gehabt, haben nur Probleme gehabt und vielleicht haben sie nur Probleme gemacht. Aber weißt du, vielleicht hat Gott sie zu Problemmacher gemacht. Ja, wir lachen das. Aber Gott hat auch Problemmacher berufen, die Probleme machen, damit die Leute aufwachen und nicht schlafen. Damit ihnen nicht so wohl wird, Problemmacher. Auch Problemmacher haben eine Aufgabe. Die halten dich fit. Die halten dich auf dem Weg. Über diese Erde geht kein Mensch, der zwecklos, umsonst und vergeblich lebt. Auch wenn er es nicht kapiert hat, warum. Gott hat einen Auftrag für ihn. So oder so. Keiner lebt unnötig. Kein Mensch ist entbehrlich, auf den man verzichten könnte. Jeder ist da, erfüllt einen Zweck. Auch wenn er nur ein Konsument ist. Der immer kauft, 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 kauft und sein Geld irgendwo hinträgt. Die Welt kann auf niemanden verzichten, letztendlich. Aber wohl die, wenn du herausfindest, ich bin nicht nur ein Konsument. Gott hat mich berufen, Licht und Salz zu sein, zu strahlen, zu geben, was und so weiter. Ich möchte vielleicht eines sagen und ich möchte jeden trösten, der vielleicht es noch nicht weiß, was die Aufgabe seines Lebens ist. In der Ewigkeit wirst du es erfahren. In der Ewigkeit wirst du es erfahren, was unser wirklicher Zweck war. was das Ziel unseres Lebens war, auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, warum bin ich da reingetan, warum bin ich da reingelaufen, warum habe ich hier Probleme gemacht oder warum sind mir die Probleme passiert. Vieles ist hier noch verborgen. Wohl dir, wenn du den Heiligen Geist hast. Der Heilige Geist zeigt dir, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Auch die Probleme, die gemacht worden sind und durch die entstanden ist. Stell dir mal vor, Judas Ischariot, der war ein Apostel, sogar von Jesus Christus im Gebet auserwählt, herausgebetet, und er hat einen Auftrag gehabt, Jesus zu verraten, ans Kreuz zu bringen. Furchtbar, der so eine Aufgabe hat. Aber wir hätten unsere Erlösung nicht, wenn Judas nicht gegeben hätte. Petrus hätte es nicht gemacht. Der ist nicht dazu auserwählt gewesen. Der ist wieder für etwas ganz anderes auserwählt gewesen. Der ist auserwählt gewesen, um Jesus zu verleugnen. Diese Geschichte ist eingegangen. Und du wirst mich verleugnen. Jesus hat sogar geweissagt über ihn, bis der Gockel da ein paar Mal kräht. Du hast übernatürliche Fähigkeiten. Und dann fragt Jesus den Petrus in dieser Situation heraus, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Und die ewige Licht wird uns zeigen, was da dann die Fähigkeiten gewesen sind, unsere Aufgaben, ob wir richtig gespurt haben oder nicht richtig gespurt haben. Das werden wir alles entdecken und erkennen, ob wir uns richtig entwickelt haben oder nicht richtig entwickelt haben. Wir werden alles wissen. Und das wird das Gericht sein. Weißt du, plötzlich zeigt Gott dein Original. Das hättest du sein können, wenn du treu geblieben wärst, wenn du ehrlich gewesen wärst, wenn du auf mich gehört hättest, wenn du mir gedient hättest. Weißt du, das ist Gericht. Deshalb, und lass uns versuchen, jetzt, solange wir noch leben, in den Erdentagen, so nah wie möglich an diesem Idealbild Gottes heranzukommen für unser Leben. Was hat er für mich, von mir gewollt? Jeder von uns trägt eine ewige Bestimmung. Die Frage ist nur, wofür? Wofür? Maria wurde erwählt, um Jesus auszutragen. Und das hat sie perfekt gemacht. Josef war erwählt, Maria und das Jesuskind zu bewahren und zu behüten. Und Jesus großzuziehen. Und dann verschwindet er von der Bildfläche. So, wir könnten die ganze Palette aufzählen von Menschen, wozu sie erwählt worden sind. Da ist der alte Simeon, der im Tempel kommt, der ist schon über 80 Jahre alt und sagt, wozu lebe ich denn eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Gott hat ihm gesagt, Simeon, du wirst meinen Heiland schauen, aber du musst 83 Jahre alt werden. Und dann plötzlich kommt dieses junge Pärchen und will das Kind weihen. Und er sagt, nein, ich nehme das. Und dann sagt er plötzlich, und nun Herr, du lässt deinen Diener heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Er war für diese Stunde bestimmt. Das war seine Geschichte. Und deine Geschichte ist auch übernatürlich. Natürlich muss er 83 Jahre lang leben, dieser Mann. Musste arbeiten, musste jeden Sabbat im Tempel gehen, das Opfer herrichten und Menschen segnen. Und dann warten, bis die Sternstunde kommt. Oder nimmt Ananias in Damaskus. Weißt du, dieser Ananias, Gott hat irgendwo ihm gesagt, Ananias, du wirst einen großen Fisch fangen, einen Walfisch. Aber da kommt kein Walfisch bei. Das ist ein Riese, was du fängst. Ja, ja, wunderbar, herrlich. Und dann plötzlich kommt der Heiland und sagt, du, heute habe ich den Auftrag für dich. Dein Fisch ist da. Geh in die Straße, die gerade dort, und da ist Saul von Tarsus. Leg ihm die Hände auf. Oh. Weißt du, wenn die Stunde Gottes kommt und dieser Tag X, dann, und von diesem Ananias höre ich vorher nichts und nachher nichts mehr. Ist weg von der Bildfläche. Aber das war seine Stunde. Das war seine Berufung. Ohne dem Ananias wäre Paulus nie Paulus geworden. Ohne Maria wäre Jesus nie Jesus geworden. Und deshalb, Gott schreibt mit dir in Geschichte, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und siehst du, was er gesagt hat, das hat das Leben von Saul von Tarsus bestimmt. Und dann ist er weg. Die Apostel von Jesus, sie wurden erwählt, Jesus nachzufolgen. Kommt und folgt mir nach und jeder nimmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sie waren vorbereitet, sie wurden ausgebildet, um die Botschaft Jesu weiterzutragen. So wie ich gesandt bin, sagt Jesus, so sende ich euch. Geht hin in alle Welt. Und das haben sie getan. Und sie waren alle bestimmt als Märtyrer. Ihr werdet meine Märtyrer sein. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und alle Apostel starben nachweislich, außer wahrscheinlich der Johannes, als Märtyrer. Könnt ihr die Geschichte erzählen? Wo sie überall als Märtyrer starben. Thomas, als ich in Madras war, Thomas, dort ist ermordet worden beim Gebet. Er kniet und da kommt so ein Heide und von hinten und ersticht ihn beim Beten. Also alle starben als Märtyrer. Das war ihre Bestimmung. Ihr sollt meine Zeugen sein. Aber die Apostel, die haben ihren Auftrag erfüllt. Und was, ich denke nur an Paulus jetzt. Paulus war, sein Auftrag war, er soll zu den Heiden gehen. Zu den Nationen. Und das hat er gut getan. Weißt du, er hat zuerst gedacht, jetzt, ich muss ein Jude werden. Ich muss das Gesetz erfüllen und ich muss alles halten und so weiter und ganz treu sein. Das hat nicht geklappt, das war nicht seine Berufung. Der war auf dem falschen Dampfer. Erst als Jesus ihm begegnete, hat er seine wahre Berufung bekommen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Der hat die ganze Zeit gegen Jesus gearbeitet. Und du siehst, so wie er gegen Jesus gearbeitet hat und so stur wie er da war, so radikal wie er war, so radikal ist nachher in der Verkündigung des Evangeliums. Gott übernimmt sein Temperament, seine Art. Und dergleichen und gebraucht ihn. Aus dem natürlichen Paulus wird ein übernatürlicher Paulus. Ich habe mehr gearbeitet wie sie alle. Das kann er sagen hier. Weil aus dem natürlichen Menschen ist ein übernatürlicher Mensch geworden. Der Steinigung überlebt, der mit wilden Tieren in der Arena gekämpft hat oder als Sieger wieder rausgegangen ist, der Schiffbruch mehrmals erlitten hat und was weiß ich, was der alles durchgemacht hat, der wusste meine Berufung. Und wenn du deine Berufung hast, kann kein Tod und Teufel dich unterkriegen. Da kommt doch diese Wipper da raus und ihn auf der Insel und sticht ihn in den Arm und die sagen, oh, jetzt wird er sterben. Das muss ein ganz schlimmer Mensch sein. Hör nicht, was die Leute sagen, ob der gut ist oder schlecht. Gott weiß, was der ist. Und er selber weiß, was er ist. Und mir, niemand anders muss ihn erklären. Und dann steht Paulus da und sagt, lass uns Feuer machen. Und plötzlich verehren sie als einen Gott, der jetzt praktisch nicht stirbt, der den Tod überwindet. Das Gift der Wipper funktioniert nicht. Warum? Weil er eine Berufung hat. Er muss bis nach Rom gehen. Und erst in Rom kann er sterben. Denn Gott hat ihn auserwählt. Und wenn du eine Berufung hast und auserwählt bist, keine Krankheit, kein Problem, keine Not, kein Elend, nichts kann dich totkriegen. Das ist diese übernatürliche Fähigkeit. Ich habe eine Berufung. Deshalb ist es so wichtig herauszufinden, warum du da bist. Was Gott von dir will. Timotheus, der Nachfolger von Paulus, der war auserwählt, das Werk Gottes weiterzuführen. Und das hat er gut getan. Aber der war ängstlich. Der war ein bisschen schwach, ein Asket. Der hat einen schwachen Magen gehabt. Weißt du, der war nicht perfekt und vollkommen. Aber Paulus sagt, niemand verachte deine Jugend. Du bist erwählt. In dir wurde der Segen Gottes hineingelegt durch die Handauflegung. Du bist gesegnet worden. Und jetzt nimm ein das gute Land. Also der Teufel möchte uns sagen, ja, du bist ein schwächlicher, gebrechlicher Mann, keiner glaubt es, du bist noch zu jung oder zu alt. Eins von beiden sagt der Teufel auf jeden Fall, zu schwach. Sei stark, entwickle deine inneren, geistigen, verborgenen Fähigkeiten, die in dir drinstecken. Und nachher, als der Timotheus da stand, der Autorität von Paulus hatte und wusste, ich bin nicht nur von Gott bestätigt, ich bin auch von Menschen bestätigt. Wir brauchen für die geistliche, göttliche Bestätigung nicht nur Gottes Bestätigung. Das ist zu billig und zu wenig. Wir brauchen auch die Bestätigung von Menschen, die Gott kennen und Gott dienen. Sei mutig, Paulus. Sei unerschrocken. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Verzagtheit und so weiter, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Sei vernünftig. Wir brauchen also Ermutigung auch von Dienern Gottes. Denn eine Sache Gottes besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Nicht nur, dass du das weißt, dass der liebe Gott es weiß, es müssen auch die anderen wissen, dass es so ist. Dass es so ist. Es müssen auch die anderen wissen. Und die anderen sagen es dir dann nachher. Timotheus, du bist ein echter Diener Gottes. Du kannst die Schuhe des Apostel Paulus dir anziehen und weitermachen, die Geschichte. Der Grund, warum die Israeliten das gesegnete Land nicht erreichten, ist, weil sie zweifelten. Sie haben zu viel gemurrt. Statt Gott gelobt und gedankt. Die haben zu viel gemurrt. Sie waren auserwählt, ausergeben in das gelobte Land hineinzuziehen. Und zwar in ein paar Wochen, nicht in 40 Jahren. ein Leben lang. Nein, aber sie haben immer gemurrt. Sie haben sich immer sich selbst angeguckt. Ja, wir haben kein Wasser, wir haben kein Brot, wir haben kein Fleisch, wir können nicht gegen die Riesen kämpfen. Wenn Gott dich irgendwo rausführt, dann kann er dich auch reinführen. Dorthin bringen, an das Ziel bringen. Wenn Gott einen beruft und einem einen Auftrag gibt, dann kannst du von Ägypten bis zum Goliath deinen Weg gehen. Musst dich nicht fürchten. Josua und Kaleb, das waren echte Burschen. Josua und Kaleb, 2 von 2 Millionen, die haben es gewagt. Die anderen waren alles Feiglinge. Sie sind nur um sich selbst gedreht. Ihnen ging es ums Bauch nur und so weiter. Ihnen war das Essen wichtiger als die Seele und ihre Sendung, ihre Berufung, ihre Führung. Es ist so wichtig, dass du deine Berufung erkennst. Wozu hat Gott mich rausgeführt? Er hat Israeliten rausgeführt, dass sie in 3 Tagen da in der Wüste irgendwo hinkommen, zu einem Rendezvous mit Gott, und dass Gott ihnen begegnet und dann mit ihnen weiter handelt und arbeitet. Aber das haben sie verpasst. So, deine Berufung festmachen, wie geht es? Und ich werde dir ein paar Rezepte geben aus der Bibel, am besten den Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus, er wusste, er ist göttlicher Gestalt, er wusste seine Berufung. Jesus wusste ganz klar, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Er war fest überzeugt, das ist mein Weg. Und Golgatha ist mein Weg. Aber von Jesus wissen wir, er erniedrigte sich selbst. Wenn du deine ungeahnten Fähigkeiten, unbewussten Fähigkeiten, die geistlichen Fähigkeiten entdecken willst, du musst dich erniedrigen. Weißt du, was es ist? Runter von deinem Ross. Dann wirst du erhöht werden. Die Bibel sagt, wer sich selbst erniedrigt, nicht wenn er erniedrigt wird, nein, sondern wer sich selbst erniedrigt, was das auch immer heißt. Jesus ist das geworden, was er geworden ist durch seine Erniedrigung. Er wurde Mensch, hat Menschgestalt angenommen, hat nicht den lieben Gott gespielt. Er wurde Mensch, hat sich den Eltern untergeordnet, dem Gesetz untergeordnet, in der Taufe dem Johannes sich untergeordnet, dem Judentum sich untergeordnet. Sogar Tempelsteuer hat er bezahlt, obwohl er nicht an den Tempel geglaubt hat. Dann hat er Petrus gesagt, Petrus, geh mal angeln und den ersten Fisch, den du fängst, da ist eine Münze drin und bezahl deine Kirchensteuer. Also Jesus hat sich in allem, was passierte, sich überall untergeordnet. Deshalb ist er Jesus geworden, Sohn Gottes. Und so, wenn du deine Fähigkeit entwickeln möchtest, musst du lernen, dich einzubringen. Nicht da mal ein bisschen was probieren und dort mal ein bisschen was probieren. Was du tust, tue ganz. Und Jesus, das, was er getan hat, hat er immer ganz getan. Als er Kind war, war er ganz Kind. Dann hat man sogar ihn in den Windeln gewickelt. Als er junger Mann war, hat er gearbeitet bei seinem Stiefvater Josef und hat nicht gepredigt und gebetet und Kranke geheilt und sonst noch was gemacht. Das hat er nicht gemacht. Der hat Häuser gebaut, war Zimmermann. Aber dann, als er Rabbi war und er durch die Lande zog, hat er dann geheilt. Dann hat er keine Häuser mehr gebaut. Und dann, als er Messias war, also die Stunde der Erlösung, die war auch nur eine Woche. Die Stunde der Erlösung war ganz kurz. Das war seine Sendung, seine Stunde. Und die letzten paar Stunden seines Lebens, da war er ganz Messias, ganz Heiland, ganz Erlöser, ganz hart. Ist kein Schritt zurückgegangen, hat niemand nachgegeben. Und hat seinen Blick auf Golgatha gerichtet und es sagt, das muss alles getan werden. Und dann, als er stirbt, seine letzten Worte ist, es ist getan. Es ist getan. Das, was ich tun sollte, das habe ich vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist getan. Nicht nur, dass unsere Erlösung getan ist oder vollbracht ist, sondern er hat getan, was er tun sollte. Warum er in diese Welt gekommen ist. Er wurde erniedrigt, aber letztendlich am Kreuz wurde er erhöht. Und dann hat der Pilatus ganz groß draufgeschrieben, Jahwe, das ist übersetzt, Jesus von Nazareth, König der Juden. Ja, und dann, wenn die Juden da vorbeigekommen sind, die hohen Priester vorbeigegangen sind, die haben gelesen, die haben ihren Jahwe gekreuzigt, ihren Gott haben sie gekreuzigt. Das war ein Schock. Dann haben sie gesagt, Pilatus, schreib lieber, er hat das gesagt. Nein, er war das. Sogar der Pilatus musste, ob er wollte oder nicht, glaubte oder nicht glaubte, er musste das tun, was Gott wollte. Sie haben ihren Gott verworfen. Hart, aber das ist die Realität. Jesus kam deshalb auf diese Welt, um von seinem Volk, von seinen Leuten verworfen zu werden. Das hat der Prophet Jesaja in Kapitel 53 schon lange vorausgesagt, Jahrhunderte vorausgesagt. Also, er tat nichts Neues. Das war seine Bestimmung. Aber ohne Unterordnung, Einordnung und dergleichen hätte er nie seine Werke so vollbringen können. So, und das gilt auch für uns ganz persönlich. Wenn du deine Berufung festmachen möchtest, musst du dich auch einbringen. So wie Jesus. Ein Insider sein. Und du kannst eine Sache nur verändern, wenn du ein Insider bist. Du kannst also nicht eine Gemeinde von außen verändern und sagen, die müssen das und die müssen so und die müssen jenes tun. Nein, vergiss den Ganzen. Das ist nur Kritik und da geht's rein und da geht's wieder raus. Aber wenn du etwas erreichen willst, musst du ein Insider werden. Wenn du eine Firma verändern wirst, kannst du nicht durch Kritik verändern, sondern indem du mitarbeitest und dann dich langsam hocharbeitest und dich da einbringst, da wo du was verändern kannst an den Schaltstellen. Und das gilt auch für unser persönliches Leben, überall. Deine Berufung festmachen. Aber leider kapitulieren so viele, geben sich auf dem halben Weg oder kurz vor dem Ziel auf. Nee, das ist zu schwer, unmöglich, schafft man nicht. Und das will genau das der Teufel erreichen, dass du versagst, nicht durchhältst bis zum Schluss. Deshalb sagt die Bibel, halte, was du hast, dass niemand deine Krone, deine Berufung nehme. Hast du schon deine Krone gesehen? Die liegt bereit, im Schrank beim lieben Gott. Durch Unterordnung erreichen wir die Wunder und Zeichen, die Durchbrüche, die, ja, dass die Türen plötzlich aufgehen. Aber viele Leute haben keine Geduld und warten. Die denken, sie müssen aufbrechen. Und dann wundern sich, wenn die von dem lieben Gott als Einbrecher bestraft werden, weil sie etwas gewaltsam erreicht haben. Und alles, was du gewaltsam in deinem Leben zu erreichen versuchst, ist Käse. Wird nie mehr aufgehen, wird nie mehr funktionieren. Und an so vielen Pannen ist die menschliche Ungeduld schuld. Weißt du, da ist so viel auf dieser Welt verpatzt worden. Durch Ungeduld. Durch Ungeduld. Und das kurz vorm Ziel, in der Endphase. Und die Endphase ist die wichtigste Phase in deinem Leben. Deshalb schauet ihr Ende an, heißt es in der Bibel. Man muss also manchmal so vieles, was im Leben passiert, 80 Jahre wartet der gute Simeon oder der Ananias, weiß ich nicht, wie lange er gewartet hat, bis seine Stunde kam. Die Leute haben gewartet und ausgehalten. Und wie viele Stürme haben sie ertragen und erduldet und überlebt, aber sie wurden von Gott gebraucht, nachdem sie sich bewährt haben. Man muss, um seine Fähigkeiten zu entwickeln, ich gebe dir noch einige Ratschläge ganz schnell, deinen eigenen Willen kreuzigen, dein Ego, nicht dein Ich. Das Ich ist von Gott mir gegeben worden, aber das Ich ist so verdreht, verzerrt, missgebildet. Weißt du, dein Ego, dieser fleischliche Wille, diese ganze faule, dumme Vertröstermoral, ach du Arme, so Mitleid suchen immer. Viele leben nur nach dieser Vertröstermoral, ach das kann ich nicht, das geht nicht. Oder das Ego, wenn das anders verdreht und verzerrt ist, menschlicher Ehrgeiz zu beweisen und so weiter. Nein, du musst es in die Hände Jesu legen und Jesus arbeiten lassen und Jesus dein Herz, dein Leben formen, so wie wir gesungen haben, du bist der Töpfer, ich bin der Ton, forme mich, Herr. Wer das Ziel Gottes erreichen möchte in seinem Leben, der muss seinem Ego mal auf die Spur kommen. Weißt du, oft ist es, du willst es, dein Ego will es, aber es ist falsch. Es versucht immer von der anderen Seite, mit Stolz, mit Behauptung, mit Leistung, mit Arbeit, Saul von Tarsus, mit Studium, mit Verhaftungen, mit Eifer. Ich war ein Eiferer für den Herrn, für das, und ich dachte, er dient Gott. Und viele, viele Egoisten denken, sie dienen Gott und dienen dem Teufel und tun Gutes. Und dann sind sie wie Mutter Teresa verbittert am Schluss. Du musst deinem Ego auf die Spur kommen. Und was will der liebe Gott von mir? Will er das, dass ich mich so kaputt mache, Burnout nachher, ausgebrannt bin, depressiv bin? Unser Ego ist so scheinheilig, das muss entlarvt werden. Das muss entlarvt werden, ist so scheinheilig. Es will gesehen, anerkannt werden. Und Gott sagt, ruhig bleiben, verborgen bleiben, still sein. Und vieles, was wir nachher denken, das habe ich gemacht und ist nicht so geworden, dann schieben wir dem lieben Gott die Schuld in die Schuhe oder dem Teufel. Statt dass wir sagen, ich habe auf Gott nicht gehört. Ich hätte auf Gott achten müssen, dein Wille geschehe. Du hast übernatürliche Fähigkeiten, aber dein Ego lässt es dir nicht zu. Dein Ich. Was werden die Leute sagen? Ich blamiere mich doch nicht. Gott will vielleicht etwas von dir, wo du dich blamieren musst. Er sagt seinen Jüngern, also nicht den Knechten vom Haus, sondern seinen Jüngern, sagt Jesus, und füllt die Krüge mit Wasser. Ja, aber das ist nicht unsere Arbeit. Das ist vom Hausvater seine Arbeit, oder der soll seine Knechte schicken. Nein, wenn Gott von dir was will, füll die Krüge mit Wasser, auch wenn es nicht deine Arbeit ist. Auch wenn du dazu nicht bestellt worden bist und nicht bezahlt wirst, füll die Krüge mit Wasser. Und dann sagt er, und jetzt gibt es dem Speisemeister. Und das waren die Jünger Jesu. Er sagte seinen Knechten, seinen Dienern. Das ist so wichtig, dass wir sehen, wem er das gesagt hat. Aber das ist nicht meine Arbeit. Also Gott, für was anderes. Ich bin zum Predigen berufen und nicht Wasser zu schöpfen. Dein Ego will immer gern was anders machen, was die anderen machen, was schöner ist. Oder find heraus, was dein Fleisch will, was deinem Fleisch, deinem Ich so, was dich aufbaut. Anerkennung, so, danke, du hast gut gemacht. Undank ist der Welt Lohn, Leute. Und das ist Dienst Gottes. Wenn du undankbare Arbeit verrichtest und Undank erntest und Verachtung erntest, hast du Gott gedient, ob du es glaubst oder nicht. Die Leute, wo man sich immer bedankt und bekniet, wunderbar haben sie gemacht und auf die Schulter klopft und Orden verpasst. Und Titel gibt. Nein, das Ego will nicht sich demütigen und Drecksarbeit machen. Das Ego will immer, dass es alles für ihn ist, alles durch ihn und alles mit ihm ist und so weiter. Das Ego, und das, du merkst es jetzt, das Ego will nie für jemand anders was tun, für mich selber. Ich. Du wirst merken, wenn das Ego aktiv ist und das Ego es ganz im Vordergrund gibt, ach so, mit denen gebe ich mich nicht ab. Denk drüber nach, es ist Stolz. Man ist von sich selbst eingenommen. Du hast ungeahnte Fähigkeiten, aber du wirst sie freisetzen, indem du das alles weggibst. Den Segen bekommst du nicht, indem du alles annimmst, sondern den Segen bekommst du, indem du weitergibst. Segne und du wirst gesegnet werden. Das ist das Gesetz des Segens. Segne andere. Ja, aber Herr, ich möchte den Segen haben. Ich möchte die Heilung haben. Heile andere und du wirst geheilt werden. Erfreue andere und du wirst glücklich werden. Also immer für die anderen da sein. Segne und du wirst gesegnet. Aber dieser Stolz ist etwas, was einen blockiert. Weißt du, ich will doch nicht anderen dienen. Ich bin kein Dackel. Und doch, der Kleinste ist der Größte im Himmelreich. Weißt du, wenn du von dir so eingenommen bist, dann kann Gott dir deine Gaben nicht so entfalten. Kann er nicht. Du brennst vielleicht, verzehrst dich selber. Aber das ist nur Eigenwerk und etwas Eigenes. Die Bibel sagt, achte den anderen höher wie dich selbst. Das ist, wie du die Talente entfaltest und entwickelst. Ja, aber wenn ich den anderen höher achte wie mich selbst, dann muss ich dem unterordnen. Der ist besser wie ich. Weißt du, dann wirst du auf den anderen neidisch und so weiter. Das Ego gönnt niemand was. Ja, also alle hat er gesegnet, nur mich nicht. Alle hat er berührt, nur mich nicht. Alle hat er gegrüßt, nur mich nicht. Und das ist Egoismus. Weg von sich. Jesus hat sich erniedrigt. Wenn du deine Fähigkeiten entwickeln möchtest, lerne von dir weg. Weißt du, der hat nie was Gutes über mich gesagt. Sei doch froh, dass niemand was Gutes über dich sagt. Danke Gott. Denn dafür wird Gott nachher Gutes über dir sagen. Ei, du treuer Knecht. Viele Egoisten sind in sich selbst verliebt. So Narzissten. Weißt du, sie sind die Norm für alles. Aber Gott hat ganz andere Normen. Und was ist mit ihm? Na, ich gehe in die Gebetsstunde. Oder ich gehe in die Bibelstunde, der Levit und der Priester. Aber der Samariter diente dem einen, den er nicht einmal kannte, der nicht einmal zu seinem Volk gehörte. Der ist unter die Räuber gefallen und hat gedient, hat gar nicht gefragt, wer ist die Schuld und wer ist hier zuständig. Weißt du, sich von sich selber weggehen, weißt du, was das bedeutet? Seine Last teilen, Lach mit den Lachenden und Wein mit den Weinenden. Die Schmerzen teilen, das Glück teilen. Das Unglück teilen. biblisch ausgerichtet zu sein, um seine Fähigkeiten zu entwickeln und so weiter, dass wir teilen lernen. Wenn du deine Fähigkeiten entwickeln willst, musst du uneigennützig sein, nicht mehr deine Vorteile suchen, was habe ich davon, was springt mir dabei raus, was verdiene ich. Wenn du nach Verdienst gehst, wirst du nichts verdienen. Aber wenn du anfängst, für Gott zu dienen, du, da springt eine ganze Menge raus. Wenn du Nachteile im Kauf nimmst und dergleichen. Wichtig ist, um seine Fähigkeiten zu entwickeln. Und jetzt weg von deinem Ego. Paulus gibt uns eine ganz tolle Anweisung, 1. Korinther 9, Vers 22. Und er sagt, ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden. Ich bin einem Kranken ein Kranker geworden. Ich bin allen alles geworden. Das ist, wie man seine Fähigkeiten freisetzt. Ich bin allen alles geworden. Hör zu. Damit ich auf irgendeine Weise den einen rette. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Ich bin allen alles geworden. Alles aber tue ich um das Evangeliums willen, dass sie alle teilhaben können. Und indem sie teilhaben, habe ich auch Teil und Anteil. Und das ist die Art der Multiplikation, der Vermehrung, wo Gott gesagt hat, sei fruchtbar und mehret euch. Das ist diese Art, indem ich allen alles werde. Allen alles werde. In uns stecken Fähigkeiten, aber die müssen freigesetzt werden, freigeschaufelt werden. Die sind tief verschüttet durch den Materialismus, durch meinen Egoismus, durch meine Sucht. Ich will leben. Nein, wenn Jesus in dir lebt und wenn Jesus in dir anfängt zu leben, dann kannst du an diesem Mann, der unter die Räuber fiel, nicht mehr gleichgültig vorbeigehen. Dann, du wirst flexibel werden. Da steigst runter von deinem Esel, dann nimmst dein Wein und dein Öl und dein Geld und du finanzierst und baust die Sache auf. Der Samariter hat eingegriffen. Der war flexibel. Ich bete nur. Ich schaue nur auf den Herrn. Der liebe Gott muss mir sagen, weißt du, um deine Fähigkeiten freizusetzen, musst du deine Augen aufmachen. Und deine Ohren öffnen. Ein Ohr für den Schmerz der Leute. Ein Ohr für die Not der Leute, so wie der liebe Gott. Ein Auge zu haben für die Nöte der Menschen. Und er hat es gesehen. Ich bete. Die Menschen beten viel zu viel und sehen viel zu wenig. Flexibel sein. Viele entwickeln sich nie richtig, weil sie zu bequem sind. Bequemlichkeit ist ein Verhängnis für uns Christen. Bequemlichkeit. Und die größte Sünde der Christen ist nicht stehlen, Ehebrechen, Lügen und. Die größte Sünde der Christen ist Unterlassung. Weißt du, Unterlassung. Unterlassene Hilfestellung. Dafür wird man heute auch noch bestraft, in unserem Gesetz, wegen unterlassener Hilfeleistung. Du hättest helfen können, aber du hast nicht geholfen. Du hättest ihn retten können, aber du hast ihn nicht gerettet. Du hättest ihm sagen können, aber du hast ihm nicht gesagt. Das sind die Fähigkeiten. Du hättest es können. Aber du hast dein Können nicht eingesetzt, deine Fähigkeit. Und wie viele Fähigkeiten, ja, die sind verplempert worden, verspielt worden. Weißt du, wir können viel glauben. Wir müssen diesen Glauben betätigen. Glaube ohne Worte ist nichts, ohne Werke ist nichts. Der Glaube an das Fliegen, ja, ich glaube, ich fliege. Nein, nein, bisher ist noch niemand mit dem Glauben geflogen. Da musst du entweder Flugzeug bauen oder so weiter. Ja, da musst du etwas unternehmen. Nicht nur glauben. Die Menschen haben daran gearbeitet. Diese Fähigkeit, was der Mensch träumte und dachte, ich möchte fliegen wie ein Engel, wie ein Vogel. Da haben sie daran gearbeitet. Der Schneider von Ulm, der ist ins Wasser gefallen. Weißt du, der hat viele Pannen hinter sich erlebt. Und der Mensch hat so viele Pannen hinter sich erlebt, bis er endlich mal abgehoben hat von der Erde. Und dann Lindbergh und andere über den Ozean geflogen und wie die alles das gemacht haben. Sie haben ihre Kräfte eingesetzt, ihre Fähigkeiten. Du hast Fähigkeiten, du glaubst an die Fähigkeiten, aber setzt sie auch ein. Der Mensch muss ja hart arbeiten, bis er Flugzeuge geschaffen hat, und zwar solche, die über die Luft in dreifacher Schallgeschwindigkeit fliegen und noch schneller. Der Mensch kann alles. Der Mensch kann alles, der kann über sich selbst hinauswachsen. Das hat Gott dem Menschen gegeben, diese Göttliche in sich. Aber er muss hart arbeiten. Er muss hart arbeiten. Der muss das Natürliche einsetzen und das Übernatürliche. Und da, wo das Natürliche nicht mehr greift, benutzt Gott das Übernatürliche. Ich denke nur an Philippus, weißt du, dann taufte der Mann und sagt, oh Halleluja, jetzt habe ich den Finanzminister von Äthiopien zum Glauben geführt. Glory, glory, glory. Und als er sich so richtig freute, und es ist in Philippi Caesarea wiedergefunden. Da wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte mit dem Finanzminister, dem reichen Mann, mitziehen. Das habe ich so, hätte ich so gut bei ihm zu Hause gehabt, als sein Hofprediger. Nein, und der Geist entrückte den Philippus. Und der Kämmerer, der musste fröhlich seine Straße selber ziehen, ohne den Philippus. Aber der Philippus hat einen Auftrag gehabt. Und da taucht er auf und da verschwindet er wieder, dieser Philippus. Das war seine Sternstunde, den Kämmerer zum Glauben zu führen, ganz Äthiopien zum Glauben zu führen dadurch. Er hat seinen Auftrag getan. Der Mensch kann alles. Irgendwie träumt der Mensch von dem Mann im Mond, der wollte dort drauf. Irgendwie müssen wir darauf kommen. Und eines Tages haben die Menschen geschafft. Oder inzwischen kann der Mensch in die tiefsten Tiefen tauchen. Sie sind die schnellsten. Die können alles auf dem Wasser fahren, diese riesigen Schiffe. Der Mensch kann, wenn er will, wenn er seine Gaben, Fähigkeiten, sein Wissen, sein Können einsetzt. Nicht nur beten. Und ich habe nichts gegen Beten. Beten ist so wichtig. Aber bete und arbeite. Ora et labora. Bete und arbeite. Die meisten, und das ist das große Problem. Entweder sie arbeiten wie verrückt oder sie beten wie verrückt. Aber beides zusammenzubringen. Luther hat einmal sehr schön gesagt, wir sollen beten, als alles Arbeiten nichts nütze, und arbeiten, als wenn alles Beten nichts nütze. Und wenn wir das so machen, so extrem, dann werden wir etwas schaffen zur Ehre Gottes. Viele wollen alles haben, aber sie sind nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Sie denken, das wird der Herr den Seinen im Schlaf geben. Nee. Du musst hart arbeiten, um deine Fähigkeiten, deine ungeahnten, unbewussten, verborgenen Fähigkeiten zu entdecken. Es steckt dir drin, das liegt dir in die Adern, in Blut, du sehnst dich, erfülle deine Sehnsucht. Arbeite daran, Tag und Nacht, lass nicht los. Gott sagt zu Josua oder Josua sagt zu Gott, je nachdem, wie man das nimmt, und denke über das Wort Gottes nach, Tag und Nacht, meditiere drüber, beschäftige damit, lebe damit, und in deinem Leben wird dir alles gelingen. Es wird klappen. Jesus gab uns ein Gebet, das uns fähig macht, über uns selbst hinauszuwachsen, Heilige zu werden. Wir kommen nicht als Heilige zur Welt, wir sind als Sünder geboren, aber wir können Heilige werden. Und er hat uns ein Gebot, ein Gebet gegeben, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzem Gemütskraft und alles, was in dir ist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du das tust, schaffst du alles. Wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, das ist die eine Seite, und dann deinen Nächsten wie dich selbst, dann wirst du deinem Nächsten nie was Böses tun, denn du willst auch nichts Böses, das dir angetan wird. Und dann setzt du plötzlich ungeahnte Fähigkeiten und Kräfte frei. Ich will nicht, dass ich geschlagen werde, deshalb schlage ich auch niemand. Ich will, dass niemand mich beleidigt, beleidige auch niemand. Ich will, dass die Leute mir was geben, gebe ich den Leuten zuerst, damit sie mir auch was geben. So, ich ernte immer das, was ich sehe. Richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden, hat Jesus gesagt. Also, wenn du deinen Lebenstraum erfüllen möchtest, dann fang an, deine Lebensaufgaben zu erfüllen. Was du kannst, nicht was du nicht kannst, was du kannst. Tue das, was du kannst. Entdecke, was kann ich tun in diesem Fall? Weißt du, in Beleidigung, dich beleidigt jemand und du möchtest diesen ganzen Teufelskreis durchbrechen und ich gebe dir ein Rezept, das kannst du durchbrechen, tue Gutes. Die schimpfen, segne sie, schreib ihnen einen Brief, ruf sie an, besuch sie, bring ihnen Blumen, überrasch sie, lad sie ein, die werden perplex. Weißt du, du solltest dein Leben richtig einsetzen, um den Teufelskreis zu durchbrechen, was es auch immer ist. Sobald du und Gott und so weiter liebst von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, du wirst unschlagbar. Du setzt Fähigkeiten frei. Du kannst sogar die Unsympathischen dann lieben und tragen und verkraften und ihnen gut sein. Gott und deinen Nächsten lieben, das ist der Schlüssel für übernatürliche Fähigkeiten. Gott und den Nächsten lieben. Und sich selbst natürlich auch lieben. Zu deiner wahren Größe kommt daher dann die Produktivität, dass du produktiv bist, dass du was leistest, was du zustande bringst, dass du nützlich bist, du bringst dich ein. Jesus kommt in dein Leben, wie beim Zachäus. Und da muss Jesus gar nicht groß predigen. Weißt du, wenn du den Herrn richtig liebst, dann brauchst du keine Predigt. Das machst du ohne Predigt. Der Heilige Geist, die Salbung lehrt dich. Und die lehrt dich von innen. Und Herr, so ich jemanden betrogen habe, gebe ich zurück. vierfach sogar, und die Hälfte meines Vermögens teile ich und gebe den Armen. Hat Jesus das gesagt? Hat er das verlangt? Gar nicht. Und er hat es von sich aus getan. Deine richtige Selbstannahme ermöglicht die Gottesliebe und die Nächstenliebe. In diesem Hause ist Heil widerfahren. Übernatürliche Fähigkeiten wurden freigesetzt. Die Leute haben gedacht, ich spinne, das ist nicht möglich. Dieser Gauner, dieser Oberzöllner, der wird so großzügig, spendabel, der schmeißt das Geld auf die Straße, gibt den Armen, verteilt es. Markus 4, Vers 24 und 25, und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört, seht zu, was du hörst. Also du sollst sehen, was du hörst. Seht zu, was ihr hört. Seht zu, was du hörst, was dabei rauskommt. Mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Und mit welchem und euch dazugegeben, noch was dazu, wird euch dazugegeben. Und wer da hat, dem wird sogar noch gegeben. Und wer nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er hat. So viele leben ein Verlustleben. Die verlieren, weil ihnen das alles genommen wird. Wer gut der Predigt zuhört und aufpasst und so weiter, der macht aus seinem Leben etwas, der entwickelt sich positiv. Der fängt an kleinen Sachen zu, wie ein Klempner, an kleinen Dingen zu arbeiten. Und darum predige ich hier und so weiter. Und ich sehe und ich beobachte, Gott bewegt. Gott bewegt. Gott tut etwas. Menschen fangen etwas zu tun für sich selbst. Und dann aus der Liebe heraus für andere. Die gehen hin, niemand sagt, geh, mach den Besuch dort oder was auch immer ist. Du wirst motiviert von innen her, etwas zu unternehmen. Weißt du, der Heilige Geist setzt plötzlich Maßstäbe in deinem Leben. Menschen, treu die zu sich selber werden, treu zu Gott werden, werden auch treu zum Nächsten. Und deshalb diese Treue. Fang an, deine irdischen, natürlichen Fähigkeiten, das, was der Heilige Geist in dein Leben hineingelegt hat, durch die Salbung, durch die Handauflegung, durch das Gebet, fang an zu entwickeln. Du kannst segnen. Du musst es nur anfangen. Du kannst für Kranke beten. Du musst nur anfangen. Billy Smith, als er das vor vielen Jahren mal da war, er erzählt, wie er zu der Krankenheilung kam. Und irgendjemand hat mal gefragt, Billy, warum betest du immer für die Füße? Das ist doch komisch. Du solltest auf dem Kopf die Hände auflegen oder sonst noch wo. Aber du betest immer für die Füße. Dann hat er erzählt, wie er dazu kam. Er war junger Christ. Er war in einer Tankstelle hat er gearbeitet, hat Reifen aufgezogen auf LKWs, die nach Mexiko fuhren. Und dann hat er gesagt, guck mal, niemand gibt mir eine Chance zu beten für irgendjemand oder für irgendetwas. Aber, lieber Gott, ich bete für die Reifen, die ich hier aufmontiere. Und die Reifen gesegnet und seine Kompanie, die Reifen, die von seiner Werkstatt ausgefahren sind, die kamen heil zurück, ohne Panne, ohne Platte und so weiter. Und dann hat er gemerkt, Mensch, ich kann für Reifen beten. Wenn ich für Reifen beten kann ich auch für die Füße beten. Und so kam er auf den Dienst der Füße und er sagt, das ist ein Dienst der Demut. Er möchte demütig sein. Man kann für die Reifen beten, aber für die Füße. Jesus hat die Füße gewaschen. Und so kam er rein in diesem Dienst, dass er einfach die Füße genommen hat. Und einfach für die Füße. Ob jemand vom Scheitel jemand berührt und segnet, Gott will uns vom Scheitel bis zur Sohle berühren und segnen. Das ist diese komplette Art und Weise. Warum begrenzen wir Gott? Nein, das muss so sein, das ist die Vorschrift. Gott handelt immer außer der Vorschrift. In aller Liebe, Gott handelt nicht nach Vorschrift. So sehen wir, diesen Mann gebraucht und gesegnet wurde. Und so betet er bis heute 30 Jahre lang, macht er nichts anderes, als er für die Füße betet. Und sagt, lieber Gott, durchflute die Füße, heile die Füße. Und da von unten kommt die Kraft dann nach oben und wirkt. Und der Herr bekennt sich zu ihm. Salbung ist etwas, die Salbung wird dich lehren und du fängst an, wo niemand es erlaubt, deine Fähigkeiten einzusetzen. Das wird nicht erlaubt, aber du fängst an, zu Hause, in der Tankstelle oder wo auch immer, einfach zu dienen in kleinen Stücken. Wir müssen unten anfangen. Unten anfangen. Nur so wachsen wir nach oben. Unten anfangen. Deine übernatürlichen Fähigkeiten schlummern in dir, das sind solche Schläfer, die müssen nur geweckt werden. Und da muss manchmal die Situation kommen, wo du herausgefordert wirst und plötzlich fängst du an zu funktionieren. Plötzlich sagt, niemand macht die Arbeit. Warum macht niemand die Arbeit? Und das sollte der und der machen. Nein, weißt du, das ist der liebe Gott, wie er arbeitet. Du schimpfst und regst dich, dass niemand die Arbeit macht und niemand da ist, der das macht. Mir ist es passiert, so bin ich nach Berlin gekommen. Wir sind nach Berlin gekommen, im Auftrag von einer Bewegung herauszufinden, kann man hier eine Gemeinde gründen, eine Gemeinde anfangen oder nicht. Und wir sind da auf dem Breitscheidplatz gewesen, laufen wir, und dann spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, warum betest du, dass andere kommen? Du sollst selber gehen. Warum sollst du für jemand anders Platz suchen? Du sollst selber gehen. Und du, das hat mich nicht mehr losgelassen. Verstehst du, wir beten gerne, Herr, schick Missionare nach Afrika, und plötzlich schickt dich der liebe Gott nach Afrika. Und sag, warum gehst du nicht? Du kannst Englisch, du magst die schwarzen Leute, und du liebst diese Musik und so weiter, und hier ist so kalt sowieso, geh nach Afrika. Weißt du, wenn du anfängst für etwas zu beten, und ich warne dich, bet nicht für andere. Bet nicht. Wenn du anfängst zu beten, dann sagt Gott, du machst das. Beten ist immer so ein Geheimnis. Es ist sehr kompliziert. Plötzlich, du betest, aber Gott will dich verändern, nicht den anderen. Beim Beten wirst du verändert, kommst in die Mühle Gottes. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt. Weißt du, ja, warum gehen die anderen nicht? Nein, ihr sollt die Missionare sein, ihr sollt die Boten sein, ihr sollt bis an Ende der Erde gehen. Du hast Gelegenheit, heute jetzt noch, aufzuwachen und zu sagen, Herr, was ist meine Gabe, mein Talent, meine Fähigkeit? Was erwartest du von mir? Und Gott hat Erwartungen an uns. Er steckt die Ziele und er jedes Mal weiter, weißt du, und wieder weiter und wieder weiter. So Step by Step, Schritt bei Schritt. Gott versucht einfach uns zu locken mit Seilen der Liebe. Erkenne die Gelegenheit, nütze die Gelegenheit, gebrauche die Gelegenheit, warte auf eine Gelegenheit. Schau, sei offen, wo kann Gott mich gebrauchen? Und wenn dich niemand gebraucht, geh selber auf die Straße und missioniere und versuche nicht in fremde Teiche zu fischen. Das ist falsch. Weißt du, es gibt Christen, die versuchen in den Gemeinden zu missionieren und die Fische zu waschen. Das ist Blödsinn. Nein, die sollen draußen, da schwimmen genug Fische draußen. Die Welt ist voll. In Berlin gibt es ein paar Millionen, die noch Jesus nicht kennen und Jesus brauchen. Also stell dich an der Straße, nimm deine Bibel und fang an zu predigen. Auch wenn sie dich wegtragen. Predige dann im Gefängnis weiter. Lass sie nicht unterkriegen. Wenn du glaubst, das ist deine Berufung, dann tu es. Hab keine Angst. Du musst irgendwo anfangen. Und es ist heute die Zeit, dass du anfängst. Ich weiß nicht, ob du morgen die Gelegenheit hast. Also, was du tust, das tue jetzt. Noch eine Sache, wie du deine Gaben, deine Fähigkeiten entwickelst, ist, dass der Heilige Geist in dein Leben eingreift. Er ist der Entwickler. Weißt du, du wirst getrieben, kannst nicht mehr schlafen und sagst, mein Gott, mein Gott, mein Gott, kannst du niemand anders suchen? Und Gott sagt, dich will ich haben. Gott hat dich angetippt, dich gerufen. Und der Heilige Geist will dir helfen, dass du dich entwickelst in seinem Dienst. Und er sorgt dann dafür Stück für Stück. Er sorgt dafür, dass du deine Gaben entdeckst. Und er sorgt dann, dass du betest. Und plötzlich sagt der Herr, du bist es. Und dann weißt du, was du beten solltest. Wenn du für dich betest, betest ganz anders, als wenn du für den anderen betest. Denn du weißt, es geht um mich. Und da darf ich nichts Negatives beten. Herr, strafe und züchtige ihn. Nee, da musst du liebevoll beten. Weißt du, der Heilige Geist ist unser Babysitter. Der Heilige Geist ist unsere Krankenschwester. Weißt du, und er entwickelt uns dann, unsere Fähigkeit, unsere Gaben, alles, was in uns steckt. Er kennt uns durch und durch und er erforscht unsere Tiefen und kennt die Wünsche und Absichten Gottes. Und er versucht, das zusammenzubringen. Er weiß, was für ein Ziel wir erreichen sollen, welche Gaben in uns noch drinstecken, die brach liegen. Und der Herr gebraucht nicht Gaben, die du schon hast vielleicht. Nein, er will die Gaben noch erwecken, die noch brach liegen in deinem Leben, noch nicht bearbeitet sind. Und du sollst zu der einen Gabe eine weitere Gabe gewinnen. Das ist Gottes Plan und Absicht. Du kannst reden, dann bitte Gott um die Gabe, dass du auch singen kannst. Und wenn du singen kannst, dann bete Gott, dass du vielleicht schreiben kannst. Oder sonst noch. Zu der einen Gabe soll immer eine andere Gabe kommen. So wie der eine mit seinen Funden gewuchert hat. In dem Moment, wo du anfängst, mit deinen Gaben und Talenten zu wuchern, kommen neue Gaben und Talente. Du hast mir 5 gegeben, ich habe 10 erwirtschaftet. Du hast mir 2 gegeben, ich habe 4 erwirtschaftet. So was erwirtschaftest du aus dem, was du hast. Gebrauche das Wenige. Gott gibt uns einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe, einen Geist der Besonnenheit. Und jetzt lasst uns anfangen, diese Dinge zu gebrauchen und etwas Übernatürliches zu machen. Unsere Fähigkeiten mit der Kraft Gottes. hier in Berlin war ein Pastor in einer freien Gemeinde und hat so einen Wunsch gehabt, er möchte in Sprachen anfangen zu singen, also anstimmen. Also die Gemeinde, die war steif und stur und die Leute haben sich gewünscht, in Sprachen zu singen, aber niemand konnte es anstimmen. Und dann hat er gebetet, lieber Gott, und er konnte sowieso nicht anstimmen, er war nicht musikalisch. Und dann irgendwo einmal, wo er so betet, also zu Hause zuerst mal sich innerlich vorbereitet, Herr, wir brauchen das Feuer, wir brauchen Zungengesang in unserer Gemeinde, wir wollen Gott loben und preisen in neuen Sprachen und so weiter. Und plötzlich, während er vorne ist und platzt er, statt zu predigen, platzt er raus und fängt an, in Zungen zu singen. Und seitdem hört er nicht mehr auf. Ist jetzt inzwischen Rentner und so weiter, ist nicht mehr in Berlin. Aber er preist Gott und lobt, ist es rausgeplatzt. Manchmal muss etwas rausplatzen aus uns. Explodieren. Aber das Feuer gibt der Heilige Geist. Das Feuer gibt der Heilige Geist. Gaben erwecken. Und sobald wir mit Gott übereinstimmen, fangen die Gaben des Geistes zu wirken. Das ist so wichtig. Stimme mit Gott überein. Hab ein reines Herz. Plötzlich kommen die Früchte des Geistes. Kommen die Werke des Geistes. Plötzlich fangen die Verheißungen Gottes in unserem Leben zu greifen. Wenn der Heilige Geist sieht, du willst, dann hilft er deinem Nichtkönnen. Deine Unfähigkeit, dann hilft er dir. Dann kommt in deinem Leben göttliche Bewegung. Weißt du, wir brauchen die Befruchtung von der anderen Seite. Weißt du, zur Befruchtung braucht man immer zwei. Du und der Heilige Geist. Und das ist, was befruchtet, was zustande bringt. Jedes neue Leben entsteht durch Befruchtung. Der Heilige Geist, plötzlich der kleine Zünder, bringt die große Bombe zur Explosion. Du bist eine Bombe. In aller Liebe. Du bist explosiv, du in dir kocht es, aber du brauchst den Zünder, das Feuer Gottes. Und nur ein Funke und plötzlich, oh, Glory, Halleluja, plötzlich ist alles himmlisch herrlich um dich herum. Versuche herauszufinden, was will Gott von mir? Was verdichtet sich in meinem Leben mehr und mehr? Weißt du, was verdichtet sich? Und es verdichtet sich in deinem Leben einiges. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins wären. Finde jemanden, der mit dir gleichgesinnt ist, der mit dir einverstanden ist und mit dem du einverstanden bist. Weißt du, um mit jemandem einverstanden zu sein, dann musst du zuerst mal dein Verständnis abgeben, dein Ego kreuzigen. Du musst von dem Ross runter und sagen, jawohl, ich bin mit dir einverstanden. Und jetzt sind zwei einverstanden, wo zwei oder drei eins werden, wo die sich vereinen. Und das ist schwer. Weißt du, das ist so schwer, zwei oder drei eins zu kriegen, auf einen Nenner zu bringen. Bruchrechnen ist schon einfach, also nur zwei ist es okay. Aber wenn du noch einen Bruch hast, noch irgendeine Zahl, noch so eine fremde Zahl, und jetzt versuchen, den gemeinsamen Nenner, den größten oder kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, ist nicht einfach. Aber Jesus sagt, wo das passiert, da werden Fähigkeiten freigesetzt. Da könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und zur Befruchtung ist die Liebe ausschlaggebend. Die Liebe Gottes, die Liebe des Heiligen Geistes ist mehr als nur Schmusen, ist mehr als nur Nettigkeit, mehr als Freundlichkeit. Die Liebe Gottes, 1. Korinther 13, lies mal was, die Liebe Gottes ist, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Was ist mal? Also, was dient mir? Was bringt mich weiter? Was fördert mich? Was hilft mir? Was heilt mich? Was segnet mich? Vergiss das, mich und mein und mir. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern was das andere ist. Die Liebe eifert nicht. Ach, das sind so viele nette Dinge, was der liebe Paulus da geschrieben hat über die Liebe. Er war nie verheiratet, aber er wusste, was Liebe wirklich ist. Vielleicht war er auch verheiratet, wer weiß es. Auf jeden Fall, er hat so tolle Gedanken durch den Heiligen Geist rübergebracht. Was ist die wahre Liebe? Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, aber die Liebe hört nimmer mehr auf. Die sucht nicht das Ihre. 1. Korinther 13. Die Liebe will nichts haben, die Liebe gibt nur, die Liebe gibt nur, die Liebe arbeitet. In 1. Korinther 4, Vers 20, noch etwas, damit du deine Gaben schneller entwickelst. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft, in Tat und Liebe. Das Reich Gottes, es steht nicht in Worten, nicht nur Sprüche und nicht nur Fantasie und nicht nur Visionen und nicht nur Träume, sondern in Kraft, in Tat und Liebe. Wenn du eine neue Schöpfung Gottes geworden bist, weißt du, dann dienst du plötzlich für die anderen. Die ganze Schöpfung ist immer für die anderen. Die Natur, die ist für die anderen da. Nur für die Menschen da. So, du fängst an, nur für Gott da zu sein und für die anderen. Und dann ist es, wie du deine Fähigkeit entdeckst. Und dann kommen sie zu dir Oh, der Apfel, der schmeckt so wunderbar. Und die Leute sind begeistert. Wenn sie deine Lieblichkeit schmecken, je süßer du bist, wir haben eine Bestimmung. Und diese Bestimmung ist, dass wir das entwickeln. Weißt du, diese Bestimmung ist ganz was anderes, als nur Autorität zu haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Diese Bestimmung ist, dass aus unserem Leben was wird und nicht etwas zerstört. Wenn du auf eine Schlange trittst und auf Skorpion trittst, das ist nur für dich, um sich zu wehren. Aber du sollst etwas produzieren zu der Herrlichkeit Gottes. Und durch die Salbung des Heiligen Geistes bringst du all das wieder hervor, was die Menschen erfreut, was die Menschen glücklich macht. Wer den Heiligen Geist hat, der kann nachher nicht mehr sagen, ich kann nicht. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wenn der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist, du bist produktiv. Und du kannst jede Veränderung, weißt du, du gehst nicht mehr nach den Instinkten, sondern du tust das, was du tun willst. Überlegt handeln, bewusst handeln. Der Heilige Geist gibt dann die Kraft. Und indem du hingehst, indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Indem sie etwas taten, passierte. Der Apostel legte die Hände auf und die Kranken wurden gesund. Wenn du nichts tust, wird niemand gesund. Wenn du für niemanden betest, wird auch nichts passieren. Weißt du, du sollst so simpel sein und so unkompliziert sein. Darf ich ihre Hand nehmen? Darf ich für sie beten? Du musst doch nicht lange Krimis vorbeten. Einfach ein paar Worte. Lieber Gott, segne die Person. Lass sie spüren, dass du da bist. Und du musst nicht laut brüllen, so wie der Löwe. Du bist kein Löwe. Ganz vernünftig, ganz ruhig, ganz sachlich. Und der Herr wirkt durch die Stille, durch die Sanftmut und der Sanftheit. Die Salbung lehrt dich, lenkt dich, inspiriert dich, motiviert dich, gibt dir die richtigen Worte. Dann sagst du auf Wiedersehen, bleiben Sie dabei. Was tun Sie das und das? Und woher wissen Sie das, dass er das und das tun muss? Weißt du, der Heilige Geist wird dich inspirieren, die richtigen Worte im richtigen Augenblick sagen, wenn du gebetet hast, gesegnet hast. Hab Mut, mach den Mund auf, lass dich gebrauchen. Der Gesalbte Gottes dient und wartet auf die Stunde Gottes, greift nichts vor, erpresst nichts, erzwingt nichts. Das ist der Gesalbte Gottes. Ich könnte noch eine andere Predigt halten, aber jetzt ganz schnell. David ist in der Höhle Adullam und er hätte den Saul jetzt die Gurgel abdrehen können. Und einfach der Saul jagt ihn, verfolgt ihn und er schläft. Und der Saul sitzt und der David sitzt ganz hinten. Und dann schleicht er sich vorbei und schneidet von seinem Rockzipfel, vom Saul einen Rockzipfel und verschwindet. Und sagt, hallo, wem gehört dieser Zipfel? Und der Saul lässt sogar fast David verhaften und sagt, nee, ich hätte dich in der Hand gehabt, ich hätte dir die Gurgel durchschneiden können, aber ich habe es nicht getan. Warum? Weil in meiner Bibel steht, taste den Gesalbten nicht an und du bist immer noch mein König. Taste den Gesalbten nicht an. Hier, der Zipfel. Und dann, du bist so besser wie ich. Schreit der Saul, du siehst, wie man Menschen überwindet, wie man Fähigkeiten freisetzt, wie man unten durchgeht und Siege erringt. Da braucht man nicht große Worte, da reicht nur ein kleiner Zipfel. Im Glauben, in Demut, in Heiligkeit, in Unterordnung. Wem gehört der Zipfel? Weißt du, du hast Fähigkeiten, setz sie frei. David hat die Fähigkeit freigesetzt, die Gott ihm gegeben hat. Er ist auf den Riesen zugegangen, nicht in der Rüstung von vom Saul. Goliath, pass auf, jetzt komm ich. Verstehst? In dieser Rüstung funktionierte nichts bei ihm. Weißt du, wir müssen mit den Gaben umgehen, die bei uns funktionieren. David war ein Scharfschütze. Der hat mit seiner Steinschleuder Spatzen erschossen. Und das konnte er, konnte durch die Spatzen treffen. Und er wusste, also mit der Rüstung von Saul und mit seinem schweren Spieß komme ich nicht weit. Aber mit dem, was ich kann. Und dann nimmt er und geht und dann zimmt seinen Lendenschurz, seine Steinschleuder und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und das, was ich kann, das tue ich. Und er hat seine Fähigkeiten freigesetzt. Setz deine Fähigkeiten frei. Du musst nicht in der Rüstung eines anderen dich daher schleichen. Das funktioniert nicht. Du kannst Talar anziehen, kannst heilige Klamotten anziehen, kannst alles anziehen, was du willst. Deshalb wirst du nicht besser sprechen. Dann siehst du nachher wie eine Vogelscheuche aus. Du solltest so sein, wie Gott dich geschaffen hat. Herzlich, demütig, freundlich, liebevoll, gläubig, voller Heiligen Geistes. Und dann machst du den Dienst, die Arbeit für Gott. Dann redest du und preist den Herrn. Und tu das, was du kannst, nicht was du nicht kannst. Leute, lasst uns aufhören, Dinge zu tun, die wir nicht können, die Gott uns nicht gesagt hat. Wir verbrennen uns die Finger dabei. Lass uns auf Gott hören und es wird alles recht werden. Deine verdeckten, verborgenen, unsichtbaren, übernatürlichen Fähigkeiten, die sieht keiner. Gott kennt sie. Und Gott sagt, du streitbarer Held, du kannst es. Du führst dann das Ungewöhnliche herbei. Der Goliath lag da plötzlich, was die anderen nicht geschafft haben mit ihren Rüstungen. Lass uns aufstehen. Gott hat uns ausgerüstet und uns stark gemacht im Kampf des Glaubens. Er hat uns übernatürliche Fähigkeiten gegeben. Und wenn der Geist Gottes in uns wohnt, ihr Lieben, dann sind wir zu allem, 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 allem fähig. Preis Gott, Vater, ich danke dir, dass du uns auch heute Abend befähigst, Dinge zu tun. Hilf uns, dass wir demütig sind. Hilf uns, dass wir natürlich sind. Hilf uns, dass wir sachlich sind. Hilf uns, dass wir menschlich und normal sind und dass wir nicht supergeistlich sind. Du machst uns supergeistlich. Wenn deine Hand über unser Leben kommt, sind wir nicht mehr dieselben. Uns kennt niemand mehr, kann niemand uns mehr halten und bremsen und blockieren. Vater, ich danke dir, dass dein Geist über uns kommt und dann sind wir zu allem fähig. Halleluja. Dann können wir auf Kranke die Hände legen, dann können wir in deinem Namen Dämonen vertreiben, dann können wir ja Wasser in Wein verwandeln, dann können wir die gleichen Taten tun, wie du es getan hast und dein Wort sagt, noch Größeres als dieses. Herr, welche Möglichkeiten doch in uns alle stecken, wenn wir ganz uns dir hingeben, wenn wir uns in deine Hand werfen und sagen, Herr, ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hand, du bist ein guter Gott und du bist das Optimalste für mich. Halleluja. Das Optimalste für deine Kinder, das Optimalste für deine Gemeinde und du hast uns den Auftrag gegeben, segnet und ihr werdet gesegnet werden. Vater, ich danke dir, dass der Segen immer zu uns zurückkommt, dass der Dienst immer zu uns zurückkommt, dass die Gnade immer zu uns zurückkommt, wenn wir die Gnade Gottes weitergeben, die Liebe Gottes weitergeben. Herr, lass uns Geber werden und dann werden wir auch Nehmer, Empfänger der Güter Gottes. Halleluja, preist dem Herrn. Amen.